Jesu Geburt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinus Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Wir wollen noch beten.
Ja, Herr Jesus Christus, wir sind versammelt in deinem Namen und ich möchte dich so bitten, dass du Gnade schenkst zum Reden und zum Hören. Amen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, wir alle haben uns doch sicherlich redlich abgemüht, eingekauft, gekocht, gebacken, alles geordnet und geschmückt, damit dieses Fest wirklich zum Fest werden kann. Und jetzt endlich abspannen und entspannen. Und wenn wir überlegen, doch, da ist auch noch dieser Wunsch, vielleicht auch eine tiefe Sehnsucht, dass doch wenigstens an Weihnachten oder mit Weihnachten etwas anders wird im Leben, in unserem kleinen persönlichen Leben, in unserer Familie, bei den Menschen, die uns umgeben, aber auch in unserem Land und unserer Welt. Aber da ist so viel Unfriede. Mein Gott, wo bist du? Fragen vielleicht auch wir immer wieder neu. Oder Gott, wann kommt deine Liebe in unserer Welt und vielleicht auch in unserem Leben denn endlich zum Ziel? Aber alle Jahre wieder zur Weihnachtszeit feiern wir doch. Und dies sollte uns gleichzeitig die Gewissheit geben, dass Gott sich der Verlorenheit seiner Welt und der Verlorenheit seiner Menschen bereits erbarmt hat. Damals, vor mehr als 2000 Jahren in Bethlehem, Bei der Geburt Jesu Christi hat Gott sich selbst untrennbar mit uns Menschen und mit unserer Welt verbunden. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Diese Worte sprach der Engel des Herrn zu den Hirten auf dem Feld. Wir haben sie in der Lesung schon gehört. Und sie gelten auch uns. Es bleiben die Fragen, sind wir bereit anzunehmen, was das Kind in der Krippe, der auch der Mann vom Kreuz ist, uns schenken will. Aber sind wir auch bereit zu bringen, was der Menschensohn von uns verlangt, nämlich zu vertrauen, zu glauben, dass er Christus der Herr ist, unser Heiland und Retter. Das Ringen um diese Frage, liebe Gemeinde, ist nicht erst ein Zeichen unserer Zeit. Es begegnet uns schon in unserem heutigen Predigttext. In einer Nacht vor fast 2000 Jahren antwortete Jesus auf die Glaubensfragen und Zweifel des Nikodemus. Er, ein gebildeter und hoch angesehener Pharisäer, führt ein Glaubensgespräch mit Jesus, dem einfachen Wanderprediger aus Nazareth. Nikodemus war als Mitglied des Hohen Rates eine Autorität seiner Tage. Und doch ahnte er wohl, dass die Worte und die Zeichen, die ihm von Jesus erzählt wurden, die entscheidende Autorität für sein Leben sein könnten. Nikodemus ringt mit der Frage, ob und warum dieser Jesus aus Nazareth, der dem jüdischen Volk verheißene Messias, der Sohn Gottes sein kann. Hören wir auf die Worte, die Jesus zu ihm spricht. Sie sind uns im dritten Kapitel des Johannesevangeliums in den Versen 16 bis 21 überliefert. Ich möchte euch einladen, wem es möglich ist, die Augen zu schließen und sich die Worte von Jesus ja wirklich nahe bringen zu lassen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Soweit der Text. Jesu Antwort ist zeitlos und bringt auf den Punkt, was auch heute am Heiligabend 2016 entscheidend ist für unser Leben und für unseren Glauben. Gott gibt die Welt und uns Menschen nicht verloren. Er liebt die Welt und uns Menschen und wartet auf unseren Glauben als Antwort auf seine Liebe. Diese biblische Feststellung treffen dich und mich, so wie wir heute hierher gekommen sind. Gibt es etwas Schöneres auf der Welt, als zu wissen und zu erfahren, dass ich, dass du geliebt bist? Was etwa könnten wir unseren Kindern, Enkelkindern, Besseres mitgeben in ihr Leben hinein, als die feste Gewissheit, dass sie geliebt sind? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das Wesen des allmächtigen Gottes ist in Johannes 3,16 wie in einem Brennpunkt zusammengefasst. Also hat Gott die Welt geliebt. Es ist der Kern des Evangeliums, der frohen Botschaft, jedem Herzen entgegenstrahlend. Gott hat geliebt. Das war der Ausgangspunkt für das Kommen Jesu in diese Welt. Er hat geliebt und das bedeutet nicht nur ein Volk oder nur die Frommen in einem Volk. Auch nicht nur die Menschen, die ihn liebten. Nein, er liebte die ganze Welt. Und er schließt alle, die Boshaften, die Unsympathischen, die Absonderlichen, die Unangenehmen. Menschen, welche die Liebe Gottes noch von sich weisen oder niemals an ihn denken, mit ein. Alle sind eingeschlossen in diese ungeheure, alle umfassende Liebe, die Liebe Gottes. Jemand hat es einmal so formuliert: Gott liebt jeden Einzelnen von uns, als gäbe es außer uns niemanden, dem er seine Liebe schenken könnte. Also von Gottes Seite aus ist alles getan. Aber da bleibt, wie wir schon überlegt haben, eine Voraussetzung: der rettende Glaube, dass Jesus an unserer Stelle starb. Damit alle, die an ihn glauben, und dies, liebe Gemeinde, sollte uns nicht nur ein Anrecht, sondern auch eine Verpflichtung zugleich sein. Eine Verpflichtung dahingehend, dass wir möglichst vielen Menschen und gerade den noch Verlorenen davon erzählen, dass wir hinausleben, welches wunderbare Geschenk das Kind in der Krippe, der Mann vom Kreuz, auch für sie bereithält. Dieses riesengroße Geschenk gilt es entgegenzunehmen und auszupacken. Die Bibel sagt dazu Glauben. Und zu diesem Geschenk erhalten wir noch das Geschenk des ewigen Lebens. Wir haben diesen Gutschein bildlich gesehen bereits heute in unserer Hand. Für uns Christen gibt es keinen Tod mehr, weil Christus den Tod überwunden hat. Wir haben bereits hier auf Erden die Zusage, dass es mit dem Ablegen unserer körperlichen Hülle weitergeht. Ewiges Leben in der ständigen Gemeinschaft mit unserem Herrn. Page 8. Einen kurzen Ausblick dessen, was uns erwartet, finden wir in Offenbarung 21. Und er, Gott, wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Alte ist vergangen. Angesichts der Nachrichtenlage auf dieser Welt kann man es sich kaum mehr vorstellen, eine Welt ohne Krieg, ohne Leid, ohne Tod. Und gerade für dieses Unvorstellbare wurde an Weihnachten der Grundstein gelegt. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wie gewaltig ist doch unser Weihnachtsgeschenk. Gott ist keine anonyme Macht, keine abstrakte Größe. Er sucht Beziehung. Mit dem Kind in der Krippe, an das wir heute denken, hat Gott seinen Sohn in die Welt gesandt, damit wir Licht und Halt haben inmitten aller Verlorenheit. Und alle Menschen, die an ihn glauben, sind nicht mehr verloren. Denn mit der Erlösungstat unseres Heilandes waren und sind sie allemal alle Sünden vergeben. Die gesamte Menschheit ist von allen Opferriten dieser Welt befreit. Allein der Glaube reicht für die Vergebung der Sünden aus. So werden durch Jesus Christus neue Perspektiven für uns möglich. Glaube, Hoffnung und Liebe sollen und können unser Leben bestimmen. Finsternis, Kälte, Lieblosigkeit, Hass und Gewalt behalten nicht das letzte Wort. Denn wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Gott will nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht und hat sich deshalb auf die Seite der Menschen gestellt, wurde Mensch unter Menschen. Er musste Mensch werden, um die zu retten, die mitten im Leben verloren zu gehen drohen. Der Retter muss ins Wasser springen, um die zu retten, denen das Wasser zur Bedrohung geworden ist. Aber stets wird die Art, in der wir reagieren, zugleich ein Gericht, ein Urteil über uns sein. Dazu ein Beispiel. Da wird jemand von einem Aufsichtsbeamten durch eine Galerie geführt, in der Meisterwerke von unschätzbarem Wert ausgestellt waren. Am Schluss der Führung sagt der Geführte zu diesem Aufsichtsbeamten: Nun, ich halte nicht viel von diesen alten Gemälden. Worauf der Aufseher ruhig erwiderte: Darf ich Sie daran erinnern, mein Herr, dass diese Meisterwerke bereits die Probe bestanden haben und nicht mehr der Jury ausgeliefert sind, wohl aber die Betrachter. Der Mann hatte mit seiner eigenen Reaktion nur seine bedauernswerte Blindheit erwiesen. Und das gilt auch im Zusammenhang mit Jesus. Dessen Seele auflebt, wenn er mit Jesus konfrontiert wird, wer das Wunder seiner Vollkommenheit erlebt, der ist auf dem Weg des Heils. Wer jedoch ablehnend reagiert, wer in Jesus nichts Liebenswertes erkennt, der richtet sich damit selbst. Und dann wird er, der aus Liebe zu ihm gesandt wurde, für ihn zum Gericht. Der steht zum Schluss als Verdammter da. Nicht Gott will die Menschen verurteilt, denn er liebt sie ja. Der Mensch verdammt sich selbst. Ewiges Leben und ewige Verdammnis beginnen im Hier und Jetzt. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Das war schon so bei den ersten Menschen im Garten Eden. Sobald er gesündigt hatte, floh er aus der Nähe Gottes und verbarg seine moralische Nacktheit. Nur wer Böses tut, will sich nicht selbst sehen, wie er ist, und will auch nicht, dass sonst jemand ihn sieht. Es ist unumgänglich, dass solche Menschen Jesus feindlich gegenüberstehen, weil er ihnen zeigt, wie sie sind. Wer aber mit einem ehrlichen Herzen zu Jesus kommt, der das Licht ist, braucht nicht in der Ungerechtigkeit, der Dunkelheit, der Sünde zu verharren. Wie sollten wir in dem leben wollen und können, was den Tod unseres Herrn bewirkte? Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Nun, was ist Wahrheit? Pilatus wusch deine Hände in Unschuld. Seht her, ich habe alles versucht. Ich habe mit allen Seiten geredet, versucht, einen Kompromiss zu schmieden. Oder gilt es, eine Wahrheit zu finden, die in der Mitte liegt, einen Ausgleich zu suchen, eine Übereinkunft zu finden oder mühsam den Frieden zusammen zu buchstabieren? Das ist ein Weg, sich in diesem Meer aus Wahrheiten über Wasser zu halten, für den Augenblick. Wer ihn versucht, mag hier und da zu einer Lösung vordringen. Die Erlösung findet und erlebt er nicht. Die Wahrheit für unser Leben ist, wenn du deine Beweggründe erforscht hast, wenn du deinen Ängsten ins Gesicht siehst, wenn du verstehst, wer du selbst bist, wenn du dich im Licht von Gottes Wahrheit erkennst und es aushältst, dann wirft das auch ein Licht auf die sogenannten Wahrheiten rings um dich. Dann vermagst du zu unterscheiden zwischen richtig und falsch, zwischen Recht und Lüge. Ich möchte euch in folgende Geschichte mitnehmen. Da treibt ein Mensch auf dem offenen Meer und ein Rettungsschwimmer springt zu ihm ins Wasser. Vom Hubschrauber wird ein Rettungskorb herabgelassen. Es kommt zu einem Gespräch zwischen den beiden Schwimmenden. Der Rettungsschwimmer sagt, sein Gegenüber solle doch in den Korb einsteigen und sich retten lassen. Er habe sonst keine Chance zu überleben. Wohl niemand von uns würde diese Wahrheit als Gerichtsdrohung verstehen, sondern als Einladung zum Leben. Und so will doch auch die Weihnachtsbotschaft verstanden werden von dem, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nein, es ist nicht Weihnachten geworden, um ein bisschen Harmonie in der Kälte jener vergangenen galiläischen Nacht aufblitzen zu lassen oder uns für einen Augenblick in Feststimmung zu versetzen. Es ist Weihnachten geworden, damit Menschen gestern, heute und auch morgen nicht verloren gehen. Selig ist, wer in dem Mann, in dem Kind in der Krippe und in dem Mann vom Kreuz seinen Heiland entdeckt. Ja, Krippe und Kreuz sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Der Glaube entdeckt darin die Liebe Gottes zu uns Menschen, die uns ewiges Leben verheißt. Wohl dem, der es glaubt. für den ist mit Weihnachten wirklich etwas anders geworden im Leben. Jesus Christus wird ihm zur Tür ins Leben. Nehmen wir uns ein Beispiel an den Hirten. Auch wenn sie sich gefürchtet haben, sie sind einfach gekommen, wie sie waren. Der Engel des Herrn hatte heilsame Worte für sie. Sie haben gehört, sie haben gesehen und als veränderte Menschen gingen sie zurück in die Nacht, weil sie und weil auch wir in seiner Nähe zu heilen Menschen werden können. Ja, im Licht seiner Liebe, seiner Gegenwart wird es auch in den dunkelsten Gegenden unserer Seele hell. Die Wahrheit Gottes wurde Wirklichkeit. Und es wird sich erfüllen, was zuerst den Hirten gesagt war und auch heute uns. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Amen. Wir hören jetzt ein Gesangsstück.